Episode 184 von Win Today, Hockey O'Clock. Marco Bührer, Schweizer Eishockey-Legende und TV-Experte.
Für mich ist klar, erstens mal sehr positiv die Stadien, die auch immer besser werden, auch die Auslastungen. Also der Durchschnitt mit den Fans ist sehr hoch, ist wieder ein Rekord, 2,6 Millionen habe ich gelesen, die die Matches schauen live im Stadion und auch ja, mit dem Stadion in Fribourg, was sensationell geworden ist mit dem Umbau Lausanne und Zürich und all die, die vorher schon gebaut haben, André, Langnau. Gibt es nur noch ganz wenige, die wirklich veraltet sind, aber da gibt es ja auch Bestrebungen und das ist für mich sehr positiv und denke auch, das macht dann das Produkt besser und angenehmer für den Zuschauer ins Stadion zu gehen, wenn es nicht windet und zieht, und, sondern du das wirklich als Konsument genießen kannst.
Win Today Hockey Over.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie. Yeah.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Acht Folgen, sage und schreibe, ist die aktuelle Staffel von Win Today Hockey O'Clock schon wieder alt. Das bedeutet auch, dass es überfällig ist, endlich den Blick ins deutschsprachige oder größtenteils deutschsprachige Ausland zu werfen. Und da gibt es wenig bessere Eishockey-Auskenner und gleichzeitig auch noch Legenden und gleichzeitig auch noch höchst erfolgreich im Beruf befindliche Personen als ihn. Egal auf welcher Ebene man seine Karriere betrachtet, Erfolg eilt ihm voraus und Expertisen hat er mit die Besten im Schweizer Eishockey. Das freut mich extrem, dass die SCB-Legende, mittlerweile kann man schon fast sagen Expertenlegende, und auch im Hauptberuf der Treuhänder Marco Bührer jetzt bei Win Today Hockey O'Clock ist. Marco, freut mich sehr, dass es sich endlich ausgegangen ist, dass wir ein klein wenig über das Schweizer Eishockey plaudern dürfen.
Hey, herzlichen Dank. Das sind ja Meriten, die du mir da an den Kopf wirfst, höre ich gerne. Aber ja, es ist ein Teamsport und es war eine tolle Zeit im Eishockey. Aber es ist jetzt schon wieder 8 Jahre her, seit ich dem Eishockey den Rücken gedreht habe als Aktiver. Darf aber zum Glück noch ein bisschen als Experte tätig sein beim Eishockey und so ein bisschen meine ehemaligen Kollegen und die neuen Jungs, die da spielen, zuschauen.
Ich möchte auf all diese Karrieresegmente ein klein wenig eingehen. Man kennt dich wahrscheinlich am allerbesten als Torhüter des großen Schlittschuhclub Bern, 15 Jahre lang, die du dort gewirkt und auch gehext hast. Und was von dir auch bildtechnisch, wer jetzt Marco Bührer mal googeln möchte, ich habe nämlich von deiner Homepage für unser Cover ein Bild geklaut. Das zeigt dich natürlich als Businessman im Büro. Aber wenn man dich googelt und dann auch die Goalie-Maske sieht, das ist so ikonisch, weil man diese Art Maske, die du seit deiner Karriere getragen hast, eigentlich überhaupt nicht mehr sieht. Was ist das für eine Maske? Wie kam es dazu, dass du mit der dann auch symbolisch, sinnbildlich zur Ikone geworden bist?
Ja, das kam von früher beim ERC Kloten, als ich in der Juniorenzeit spielte, war da Reto Pavoni, die auch Torhüter-Legende von Kloten, tätig. Und der hat immer den Helm gehabt mit einem Gitter vorne dran und einem Plexi unten als Halsschutz. Und das war so, ja, als Junge schaut man hoch, das war mein Vorbild. Darum habe ich auch diesen Helm gehabt mit diesem genau gleichen Gitter und habe das nachher einfach durchgezogen und war dann immer der Einzige im Profibetrieb, als ich aktiv war. Und das war dann mein Markenzeichen. Dominik Hašek, der tschechische Torhüter in der NHL, hatte auch eigentlich den gleichen Helm. Der wird auch aus dem Material einer Maske hergestellt und auch passgenau auf den Kopf. Ja, dann geformt und ja, ich habe mich da immer wohlgefühlt und am Schluss wollte ich sicher nicht mehr wechseln, ja.
Wir kommen immer wieder die Worte des österreichischen Jahrhundert-Goalies Rainer Diewis, so ganz nebenbei auch der erste österreichische NHLer in den Sinn, der sagt, der Goalie ist der intelligenteste Spieler auf der Spielfläche, okay. weil er immer alle Zähne hat. Würdest du dem beipflichten?
Der intelligenteste. Ja, ist sicher schön, dass man geschützt ist, komplett im Gesicht. Und ja, das ist natürlich toll. Also für mich ist er auch als Spieler, wenn du nachher nicht mehr alle Zähne hast, Ende Karriere, ist brutal. Da musst du dann zum Zahnarzt und das alles neu einsetzen lassen. Aber ob das intelligent ist, einfach, ja, früher hatten wir noch kein Gitter und einen Helm als Torhüter, also die viel, viel früher, und das war dann wirklich Kamikaze. Aber ich war froh, hatte ich einen guten Schutz und hatte auch nie groß Beschwerden und Probleme nach den Schüssen und den vielen Pucks auf mich.
Ich habe schon dein äußerst erfolgreiches Wirken beim SC Bern angesprochen. Du bist mehrfacher Schweizer Meister, du bist eine absolute Vereinsikone und du hast es aber auch de facto nahtlos geschafft, nach einer großen Eishockey-Karriere eine Karriere nach der Karriere zu haben. Muss es so viele Eishockey-Profis schwer tun, dann danach in der Privatwirtschaft und bisweilen auch im Privatleben Fuß zu fassen? Ist dir das herausragend gelungen? Du bist einerseits Experte bei MySports, durfte dort selber ein paar Jahre gemeinsam mit dir Sendungen bestreiten und unfassbar viel über das Schweizer Eishockey und das Seelenleben des Schweizer Eishockeys lernen. Das einerseits. Und du bist auch im Brotberuf Treuhänder. Wie kam es dazu, dass du so eine positive Ausnahme bist, sage ich jetzt mal, einer Person, die sofort eben nach der Karriere wusste, wo es hingeht?
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen glücklich. Also ich hatte sicher auch Vorbilder in der Mannschaft. Jetzt in Bern waren immer 3-4 Spieler, die entweder studiert haben oder noch gearbeitet haben neben dem Eishockey. Ich selber kam eigentlich zum Treuhänder, als ich das erste Mal einen guten dotiert Vertrag unterschrieben habe und dann mit einem Steuerexperten in Kontakt gekommen bin. Und durch das hat mich dann schon mit 22 Jahren gefragt, ja, was willst du später machen? Und ich dachte mir, ja, später. Das ist dann in x Jahren, und aber die Zeit geht schnell. Und er hat mir dann geholfen. Ich habe gesagt, das, was Sie machen, das interessiert mich stark. Zahlen haben mich immer fasziniert. Und das Optimieren einer Steuererklärung ist schon, ja, das Fakt für mich. Und da ist meine Leidenschaft auch. Und darum habe ich dann diesen Weg gewählt, konnte durch mein Netzwerk immer in einem Treuhand arbeiten und mich da wirklich auch weiterbilden. Das war toll, und darum hat es bei mir auch so gut geklappt. Und ich freute mich wirklich am Schluss, als ich merkte, die Karriere geht zu Ende, war dann auch mit dem Fuß ein Problem. Aber ich wusste, jetzt ist auch Zeit zum Umschichten, weil da braucht es auch Zeit, damit man wieder Anlauf holen kann und dann wieder Vollgas in die nächste Karriere starten.
Jetzt würden böse Auslandszungen behaupten, dass das Optimieren von Steuererklärungen besonders in der Schweiz Volkssport ist. Aber sollte jemand jetzt zuhören und einen guten Treuhänder brauchen, ich glaube, da ist er bei dir an der richtigen Adresse. Einerseits, weil es fachlich passt, und andererseits, weil man dann auch noch einen kleinen Plausch über das Hockey in der Schweiz und der großen Hockeywelt führen kann. Deine Rücknummer 39 ist beim SCB gesperrt. Du hast über 800 Spiele in der National League absolviert. Du hast fast 100 Shutouts dort markiert. Das sind unfassbare Zahlen, wenn man sie sich zu Gemüte führt, jetzt auf individueller Ebene. Und nach der Karriere ging es eben nicht nur in Richtung Treuhandbusiness, sondern auch in Richtung TV-Experte. Und Goalies sind ja ganz spezielle Menschen. Du bist die positive Ausnahme, weil so nahbar und angenehm in der Unterhaltung sind die allerwenigsten Goalies, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Nur, was war für dich beim Wechsel zum TV-Experten dann vielleicht auch die größte Umstellung oder die größte Neuerung, vielleicht auch die größte Herausforderung?
Ja, da war ich wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Das war vor rund 8 Jahren noch bei Teleclub, ein Jahr. Mit Morgan Samuelsson, der ja leider mittlerweile gestorben ist. Das sind Welten, oder? Das Spiel selber spielen mit der Sicht oder Optik als Torhüter mit allem vornherein. Und dann auch ein Spiel am Fernsehen schauen, auf einem großen Screen, oder mehrere Spiele parallel gleichzeitig zu schauen und dann das irgendwie in ein paar gute Sätze zu verpacken und zu analysieren. Brauchte wirklich eine Zeit, um da reinkommen. Da wurde ich aber auch geschult und unterstützt. Das Ganze jetzt seit 8 Jahren ein Teil von meinem Beruf und immer super spannend, was natürlich nicht zu unterschätzen ist. Und da auch bei euch Kommentatoren, wie das Ganze gemacht wird im Hintergrund, da staune ich bis heute. Der Moderator einen unglaublich tollen Job macht, oder Moderatorin, und auch die im Hintergrund. Das geht so schnell und die Knöpfe müssen richtig gedruckt werden. Enorm schwierig. Und was auch jetzt für mich immer Anfangssaison, also ich hatte noch keinen Einsatz in dieser Saison. Jetzt für das Gespräch heute musste ich mich schon vorher befassen mit der ganzen Situation in der Liga und es braucht einfach enorm viel Zeit. Nur schon die neuen Spieler, die Namen. Und da bin ich jetzt richtig froh, konnte ich schon ein paar Spiele im Fernsehen oder live im Stadion schauen, dass ich wirklich schon einen besseren Einblick habe. Aber für all die Jungs, die direkt auf Sendung sind, ist es meistens ein steiler Einstieg.
Und dabei ist die National League eigentlich eine der, sage ich jetzt mal, stabilsten Ligen Europas, weil es eine relativ geringe Anzahl an Imports gibt, weil die allermeisten Teams wirklich auf einen soliden Stamm an Schweizer Spielern dann verfügen oder darauf zurückgreifen können. Und trotzdem ist es viel Turnover von einer Saison auf die andere. Trotzdem sind es viele Entwicklungen und genau deswegen bist du an dieser Stelle auch zu Gast. Wir haben in 9,5 Minuten jetzt hoffentlich mal ganz gut erklärt, wer Marco Bührer ist und was Marco Bührer tut. Aber jetzt kommt eigentlich deine Kernkompetenz, nämlich die des Eishockey-Experten. Und habt ihr in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch die wichtigsten Themen zukommen lassen. Natürlich ist es an dieser Stelle hauptsächlich ein österreichisches Publikum, das das zuhört und deswegen werden wir auch besonders über die Clubs sprechen, wo Österreicher werken oder vielleicht aktuell auch nicht, ob der Verletzungen, da kommen wir dann auch schon wieder dazu. Aber nachdem du jetzt auch noch keinen Einsatz hattest und wahrscheinlich auch schon brennst, deine Expertisen und das aufgestaute Wissen dann ans Publikum weiterzugeben, was waren für dich vor dieser National League Saison die drei größten Themen, Stories, vielleicht auch Fragen, die du hattest? Ja, die Saison ist jetzt 7 Spiele alt, das ist eine gute Sample Size, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber vor dieser Saison, was waren Dinge, wo du gedacht hast, da bin ich jetzt wirklich gespannt?
Ja, ich habe es jetzt nicht zwingend nur für diese Saison geschrieben, aber für mich ist klar, erstens mal sehr positiv die Stadien, die auch immer besser werden, auch die Auslastungen. Also der Durchschnitt mit den Fans ist sehr hoch, ist wieder ein Rekord, 2,6 Millionen habe ich gelesen, die Matches schauen live im Stadion und auch ja mit dem Stadion in Fribourg, was sensationell geworden ist mit dem Umbau Lausanne und Zürich und all die vorher schon gebaut haben, André, Langnau. Gibt es nur noch ganz wenige, die wirklich veraltet sind, gibt es ja auch Bestrebungen und das ist für mich sehr positiv und ja, denke auch, das macht dann das Produkt besser und angenehmer für den Zuschauer ins Stadion zu gehen, wenn es nicht windet und zieht, sondern du das wirklich als Konsument genießen kannst.
Nur zum Vergleich, in Österreich ist man froh, wenn man die 1 Million Zuseherinnen und Zuseher-Marke knackt und wenn man bedenkt, dass in der Schweiz dreimal so viel dann tatsächlich passiert oder fast dreimal so viele Zuseherinnen und Zuseher zum Eishockey gehen. Das ist schon ein Wahnsinn. Die neue BCF-Arena ist tatsächlich ein Schmuckstückchen. Die Vaudoise-Arena in Lausanne wäre ja auch WM-Arena gewesen. Die Swiss Life-Arena in Zürich, guter Freund von mir, der dort einigermaßen regelmäßig zu Gast ist, sagt, das Hockeyerlebnis dort ist für Schweizer Verhältnisse tatsächlich auf ein komplett neues Niveau gehoben worden, was auch das Drumherum anbelangt. Und dein Heimatclub, der SCB, immer noch in der PostFinance-Arena mit der gelben Wand, der größten Stehplatz-Tribüne in Eishockey-Europa. Du bist da vielleicht dann in der Farbe zu sehr gefärbt und kannst natürlich auch gerne SCB sagen, aber welches Stadionerlebnis ist für dich das imposanteste in der National League?
Ja, das kann ich so nicht zwingend sagen. Klar, die Wand bei uns ist sensationell, das ist der Hammer. Aber wir, oder mich hat auch immer fasziniert, in Lugano Playoff-Final auswärts zu spielen. Oder da Bierduschen, alles. Also das, und die Stimmung, oder in Welschland, ich weiß noch früher, Lausanne, das war unglaublich. Und so war es anscheinend auch diesem Playoff-Final. War ich leider nie live im Stadion Zürich, Lausanne, in Lausanne, das war unglaublich, gigantisch. Du konntest nichts mehr hören und kaum mehr sprechen miteinander. Es war so laut und das ist dann schon genial, aber natürlich bei uns, wenn wir im Finale standen, erfolgreich waren, da ging es auch richtig zur Sache, vor allem dann auch bei unserem Meisterfeiern.
Dir wird nachgesagt, dass du vielleicht am Eis etwas ruhiger warst, aber wenn es dann ans Feiern gibt oder ans Feiern ging, richtig die Sau rauslassen konntest. Ist dem so oder ist das nur ein Gerücht, das sich hartnäckig hält?
Ich bin generell ruhig, aber ich weiß einfach auch, wann ich loslassen kann. Und da ist ja sehr viel Disziplin erfordert über die ganzen 8-9 Monate, fokussiert einem Ziel nachzugehen. Und dann, wenn dann das Ziel erreicht wurde oder halt nicht ganz erreicht wurde, aber dann war Zeit loszulassen und die Entspannung war da und ja, ich war sicher nie der Erste, der nach Hause ging, ja.
Lass uns sportlich kurz die National League ein klein wenig einordnen. Es ist extrem kompetitiv, was sich dort Jahr für Jahr abspielt. Es gibt immer wieder Mannschaften, die dann überraschen können, über ihre Verhältnisse auch spielen und dann in Tabellenregionen aufscheinen, wo man sie vor der Saison vielleicht nicht ganz am Schirm hatte. Die letzten drei Meister, die letzten drei Schweizer Meister in der National League, drei verschiedene Teams, allesamt jeweils immer im siebten Finale gekürt worden in der Finalissima. Es gibt nichts Geileres und wir hatten erst die letzten beiden Jahre auch hierzulande in der Winter Day Eishockey League das Vergnügen, zwei Finale Nummer 7 begleiten zu dürfen. Drei in Folge ist schon außergewöhnlich. Was ist für dich sportlich das spannendste Thema gewesen, jetzt wo du dich der Saison gewidmet hast und jetzt wo die Saison auch losgegangen ist und die ersten Steine dann auch schon in diesem Mosaik Platz gefunden haben?
Ja, da gibt's auch ein paar Sachen, aber für mich ist definitiv, wenn du das so erwähnst, ist einfach auch das Niveau der Teams. Die Ausgeglichenheit ist unglaublich mittlerweile. Früher, da rede ich von 12, 14, 15 Jahren, da hattest du 3-4 Teams, die wirklich die Chance am Schluss hatten für den Titel. Jetzt reden wir von 8, 9 Teams, die finanziell ähnlich sind. Logisch gibt es da noch Unterschiede oder Zürich noch vielleicht einen mehr. Aber das ist unglaublich. Wenn ich die Kaderlisten durchgehe von den Teams, muss ich sagen, die ersten drei Linien fast überall sensationell. Da würde es schwierig zum Tauschen. Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das ist super, somit auch schwierig für die Teams, oder? Auch in der Zielsetzung. Logisch arrivieren sie ja mal Halbfinale oder mehr. Aber ich meine, wenn du den falschen Gegner triffst im Viertelfinale, zuerst musst du mal in die Playoffs kommen. Und dann geht's los. Und innerhalb von dann 10 Tagen wird entschieden, ob die Saison gut ist oder nicht, indem du weiterkommst oder dann sogar noch weiter ins Finale. Und das ist schon unglaublich. Und dieses ausgeglichene Niveau hat sicher auch damit zu tun, das wäre der nächste Punkt, mit den sicher 6 Ausländern. Und aber auch Glück oder Pech mit dem Krieg in Russland. Da hat sehr viele gute Ausländer jetzt den Weg in die Schweiz gefunden, wo ich dann eher Bedenken hätte, wenn das nicht gewesen wäre. Was wären da für Spieler gekommen? Das Niveau wäre sicher nicht gleich hoch, ist klar. Und es ist aber auch so, dass die Schweizer dann ja nachziehen müssen. Sie dürfen sich da nicht ausruhen auf ihren Lorbeeren, sondern müssen kämpfen, damit sie auch zu ihren Einsätzen kommen. Und das ist so ein bisschen das Summe von der Liga, wo ich sehe, dass richtig lässig, weil jeder Abend kann jedes Team, fast jedes Team schlagen. Und also wenn du wetten müsstest, ist so schwierig. Und ich denke ein paar Mal, wenn ich ins Studio komme, wie geht es heute aus? Und ist enorm schwierig. Tagesform, Torhüter und so viele Sachen.
Die Suche nach dem heiligen Gral namens Konstanz im Eishockey, das begleitet auch den Winter Day Hockey Clock Podcast seit seinem Bestehen und viele Trainer und viele Spieler. Und um dieses Gespräch auch einzuordnen, wir zeichnen das am Freitag, dem 4. Oktober auf. Erscheinen wird es dann erst am kommenden Mittwoch und zwischen heute und Mittwoch liegen auch noch mindestens zwei Runden in der National League, beziehungsweise Spiele auf 3 Tage verteilt. Dieses Wochenende und gerade ein Wochenende in der Schweiz, das kann so viel ändern, was Narrative anbelangt, vielleicht auch Themen und sehr schnell auch den einen oder anderen Trainer auf den Hotseat befördern. Diese Schnelllebigkeit in der Schweiz, was vielleicht auch Stimmungen anbelangt, die sich drehen, wie schnell man nach einer Niederlagenserie in vielleicht auch Eishockey-Märkten, wo medial es etwas hitziger zugeht, wie schnell man da auch angezählt sein kann, wie schnell man da unter Druck gerät. Warum? Ist das in der Schweiz so? Muss man mal vorausschicken, in Österreich kannst du an bestimmten Standorten viel, viel länger ohne Druck und dergleichen werken, als das in der Schweiz de facto überall der Fall ist. Warum ist in der Schweiz Eishockey unter dieser Sonderbeobachtung, warum ist da so viel mehr Druck am Kessel?
Ja, sicher mal die Erwartungshaltung von mittlerweile sehr vielen Teams, 7, 8 Teams, die einfach sagen, ja, unter die ersten 4 müssen wir kommen. Das ist einfach so. Und nachher auch geschuldet logischerweise am Management. das nicht genug Geduld hat oder dann mal die Nerven verliert. Aber das ist wirklich dann von Club zu Club so verschieden, oder? Da gibt's Clubs, die halten viel länger zum Trainer, die nehmen auch definitiv die Spieler in die Pflicht. Aber wenn es dann irgendwann zu lange die Niederlagenserie oder zu wenige Punkte gibt, dann gibt's meistens halt nur diese Lösung. Und man will ja auch ein Zeichen setzen gegen außen, auch gegenüber den Zuschauern wieder. Hey, man probiert jetzt das. Und vielfach ist es ja nicht immer dann besser. Also darum, es ist schon, also wenn du diesen Beruf wählen würdest als Trainer, das ist wirklich ein Schleudersitz.
Vor allem in der Schweiz. Und bevor wir uns jetzt den Österreichern und deren Teams widmen, 6 an der Zahl, die in Österreich geboren sind und in der Schweiz ihr Geld verdienen, gibt es dann doch, möchte ich noch ganz kurz die Liga beschreiben und einordnen für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal sich mit der National League beschäftigen. Mittlerweile ist sie auf 14 Teams angewachsen. Ähnlich wie bei uns in der Winter Day Eishockey League kommen die Top 6 in die Playoffs, qualifizieren sich direkt. 7, 8, 9, 10 spielen Pre-Playoffs gegeneinander, um die letzten beiden Viertelfinalteilnehmer dann zu eruieren. Die Plätze 11 und 12 sind safe. Für die ist die Saison nach Ende der Qualifikation vorbei. Und die Plätze 13 und 14 spielen sich in einem Playout den de facto letzten aus. Und dieser letzte spielt dann, wenn der erste in der zweiten Liga, in der Swiss League, alle Kriterien zum Aufstieg erfüllt, in einer Liga-Qualifikation eine Best-of-Seven-Serie um Auf- bzw. Abstieg. Du verbesserst mich eh, wenn ich Blödsinn erzählen würde, aber so müsste der Modus auch nach wie vor sein. MySports ist mittlerweile der exklusive Rechtehalter. Der Schweizer Fernsehen zeigt, glaube ich, seit 2 Jahren gar kein Eishockey mehr. Große Zäsur, großer Einschnitt. Es ist auch ein klein wenig schwieriger geworden, MySports im Ausland zu verfolgen. Das hat auch mit Tätigkeiten auf Social Media zu tun. Leider gibt es auch diesen fantastischen Podcast nicht mehr von der Puckhoff Crew. Oder ich bin zu blöd, ihn zu finden. Das kann jetzt irgendwie beides sein. aber trotzdem, die National League gehört gesehen. Und so es denn mal ein paar Schnipsel auf Social Media auch gibt. Ich versuche das immer mitzunehmen. Gerade unlängst ist ein Solo von Vincent Rohrer viral gegangen, wie er da die halbe Abwehr des Gegners schwindlig gespielt hat, und würde auch vorschlagen, dass wir genau dort beginnen, nämlich beim amtierenden Meister, bei den ZSC Lions, einem der Großclubs in der Schweiz. Und dass die Meister sind, würden jetzt viele sagen, das ist kein Zufall. Da gab es die Schmach des letzten Titels, der 2018 erfolgt ist, und vor allem die letzten beiden Jahre ist extrem aufmunitioniert worden. Da ist das Who is Who des Schweizer Eishockeys nach Zürich geholt worden. Man hat 2022 im 7. Finale gegen den EV Zug schon den Kürzeren gezogen. Vergangenes Jahr war für viele klar, die Zürcher, die wollen es jetzt wirklich wissen, der Z muss Meister werden. Und jetzt ist man Meister geworden. Aber ist es in Zürich nicht jedes Jahr so, dass man Meister werden muss?
Ja, natürlich. Das ist eine Top-Mannschaft. Sehr gut gecoacht, auch gemanagt. Natürlich auch mit sehr viel finanziellen Ressourcen im Hintergrund. Aber ja, es ist doch immer Sport, wenn man denkt, ich meine, Zürich hatte immer schon eine gute Mannschaft. Und es war trotzdem jetzt, was ging, 7 Jahre, bis da wirklich der Titel wieder ist. Man muss aber auch sehen, wenn du in solchen Team spielst, der Druck ist immens. Du selber willst ja unbedingt gewinnen. Du weißt auch, eigentlich haben wir die größte Chance von allen Teams. Das ist so. Aber dann kommst du in die Playoffs. Und das ist einfach, das sind dann 6 Wochen, da können so viele Sachen passieren. Wenn 2, 3 Schlüsselspieler ausfallen oder dich trifft eine Krankheitswelle und. Oder es läuft mal nicht so gut. Der andere Goalie spielt heiß. Also so viele Sachen, die da in einer kurzen Frist einblasseln können. Zudem ist es meistens so, dass diese Teams in der Saison, also nur eigentlich Zürich oder Zug vielleicht noch eine Zeit lang, kann man sagen, ja, vielleicht nicht genau ans Limit gehen müssen in der Saison. Die müssen schon hochtourig fahren, aber vielleicht ein bisschen weniger Widrigkeiten als andere Teams durchstehen mussten. Und es gibt natürlich, das habe kann ich aus eigener Erfahrung. Und wenn du dann gegen so einen Gegner spielst, der eigentlich gewinnen muss, ist es natürlich umso schöner. Du musst ja nicht schön spielen. Du musst ihr Spiel kaputt machen oder nicht spielen lassen. und dann zuschlagen, wenn du Chance hast. Und wenn du dann auf einmal erstes Spiel gewinnst, auswärts und. Und das hatte Zürich das ein oder andere Mal, dass es am Schluss dann halt einfach nicht aufging, trotz einem sehr, sehr guten Equipe. Und das war letztes Jahr eine Riesenerlösung. Und auch, wie du gesagt hast, mit dem Stadion, ich war da 2-3 Mal auch drin und da habe ich mich ertappt, dass ich wirklich, der Würfel ist ja so groß, dass ich das Spiel am Würfel geschaut habe und nicht live unten, obwohl ich einen sehr guten Sitz hatte. Und das war schon genial. Und ja, es ist aber und definitiv auch verdient. Aber dennoch, es ging über 7 Spiele. Lausanne war nicht viel schlechter oder war auch sehr, sehr gut, so muss man sagen. Und das war wirklich ein Kampf auf Augenhöhe und Zürich hat dann doch den einen oder anderen Ausfall, Malgin fiel noch aus und. Und ja, am Schluss hat sich die Qualität dort aber sicher durchgesetzt.
Jetzt gibt es dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel beim Trainer, bei den Managern, bei den Spielern in der Schweiz, natürlich wie in jeder anderen Liga auch, gerade die Trainer wahrscheinlich schneller am Hotseat als das anderswo. Der Fall ist nur, eine der Konstanten im Schweizer Eishockey ist der mächtige Manager bzw. Sportchef beim ZSC, das ist Sven Leuenberg. Und jetzt könnte man meinen, dass es reiner Zufall ist, dass er mit Ende deiner Karriere dann vom SCB zum ZSC gewechselt, weil er sich gedacht hat, naja gut, ohne den Top-Goalie muss ich eben woanders hingehen, wo es einen Top-Goalie gibt. Nein, aber die Mannschaft, die er gebaut hat und jedes Jahr dann auch wieder zimmert, die Mark Crawford vergangenes Jahr zum Titel geführt hat. Da sticht natürlich auch eine Personalie hervor und gerade wenn es dann im alles entscheidenden 7. Spiel der Meisterschaft ein Shutout gibt durch den Goalie, durch Simon Rubetz. Ist das der beste Goalie aktuell in der National League?
Ja, ich würde ja sagen, obwohl das Niveau sehr, sehr hoch ist. Mit den einen Ausländern in Biel, mit Zetteri, mit jetzt auch wieder Weber zurück. Der war vorher noch in Zürich, also die hatten ein super Tandem. Aber da gibt es auch Schweizer Torhüter mit Genoni, wo ja unglaubliche Karriere spielt.
Immer noch, ja, mit 38.
Immer noch, ja. Der ist jetzt leider aktuell noch verletzt. Der wird erst später einsteigen. Aber ich glaube, über allem Rubic kann man gut attestieren, dass er aktuell oder in den letzten 1-2 Jahren der Beste ist.
Hollenstein, André Ghetto, Malgin, also die Schweizer Zunge schnallt sich schon mal, wenn man einfach nur das Kaderblatt vom ZSC studiert, dann gibt's Top-Imports und dann gibt's einen Österreicher, der mit Schweizer Lizenz spielen darf, der vor allem mit der Art und Weise, wie er rotzfrech Eishockey gespielt hat, vor allem in der Finalserie, dort dann eben auch Landsmann Michael Raffel ein klein wenig den Nerv und den Zahn gezogen hat. Vinzenz Rohrer, die Saison, die er vergangenes Jahr gespielt hat und die Saison, die er aktuell auch schon wieder spielt, immerhin 4 Tore in den bisherigen 7 Spielen. Wie beurteilst du schlicht und ergreifend seinen Aufstieg in der National League?
Ja, wie ich vorher erwähnt hatte, ich als Torhüter sehe natürlich gewisse Sachen erst später oder nicht so genau, aber das ist sogar dann mir aufgefallen. Erstens mal die Energie, die er reinbringt. Das ist ein Tutti-Guy, oder? Der will immer alles und das spürt man. Der zieht das Team mit, seine Linienpartner werden besser und ja, die Zahlen sprechen sowieso für sich. Das muss man nicht mehr runterlesen. Und es ist natürlich schon spannend zu sehen, immer wieder für mich, wenn junge Spieler eine Top-Saison spielen, wie sie in der nächsten starten. Und das hat er jetzt eindrücklich bewiesen mit seinen 4 Toren schon. Er ist wieder da, zudem ist er am Bulli, fällt er auf, weil er da so zappelt und macht und einfach unbedingt will, dass die Scheibe reinkommt und dann auch bereit ist und die Bullis gewinnt. Und ich glaube schon, dass er in einer solchen Top-Truppe, wo es ja sehr viele Häuptlinge gibt oder auch Starspieler, schon einen sehr guten Platz sich erarbeitet hat und sich ja, diesen auch verdient.
ZSC aktuell mit dem de facto Nachbarn aus Kloten im Gleichschritt an der Tabellenspitze. Wenn wir die Tabelle kehren, dann landen wir beim EHC Biel, einem weiteren Österreicher Club, wo Fabio Hofer mittlerweile seit mehreren Jahren auch werkt. Der EHC Biel war vor 2 Jahren ganz nah dran, gegen Genf Servette in auch dort der Finalissima im 7. Finalspiel sich den Titel, den lang ersehnten Titel in der Westschweiz dann auch zu holen. hat nicht geklappt und seither musste man sportlich sich dann schon nach der Decke strecken und gerade heuer will das ganze Werkel noch nicht ins Laufen kommen. Was ist der Grund dafür?
Ja, Biel ist sicher ein Paradebeispiel, dass man sieht, es gibt einfach auch diese Zyklen in den Teams, oder? Dass man nicht immer wie ganz oben stehen kann. Ich sage jetzt einfach, wenn das Budget wie begrenzt ist. Das hast du jetzt in Zürich und Zug nicht, oder? Dort ist, oder Lausanne, Genf. Aber jetzt Biel ist eine Mannschaft, die wirklich sehr gut aufgebaut war, die wirklich sehr gut performt hat, dann noch unter dem Coach Antti Törmännen. Und das Maximum aus seinen Möglichkeiten sogar wahrscheinlich über dem Maximum gespielt hat, tollen, schönen Eishockey gespielt. Und es hat nicht ganz gereicht und sie waren dennoch sehr gut dabei immer. Und jetzt letzte Saison war es schon schwieriger, obwohl der Torhüter sehr stark spielte oder das Duo, das sie hatten mit Van Pottelberge und dem ausländischen finnischen Torhüter. Und jetzt halt dieser Umbruch kam. Da haben auch die Spieler, sie hatten sehr viele auslaufende Verträge, viele konnten nicht verlängert werden, weil die Spieler, die ja vorher immer gute Saisons gehabt haben, auch einen höheren Lohn einforderten. Den konnte man ja nicht allen geben. Somit hat man den einen mit den einen verlängert. Die anderen sahen vielleicht auch die Perspektive zum in Zukunft Erfolg haben bei anderen Clubs, sei es in Zug oder Lugano, höher oder Fribourg. Und haben dann gewechselt, somit ist jetzt ein Künstler, ein Van Pottelberge, ein Ratgeber sind weggegangen. Nichtsdestotrotz braucht es wieder Zeit. Der Coach wurde wieder gewechselt, jetzt auf diese neue Saison hin. Und das braucht jetzt auch wieder Zeit. Und sie sind wieder eigentlich am Anfang von einem neuen Zyklus und müssen da ein bisschen ein paar No-Names finden, die einbauen in Ergänzung mit den arrivierten und guten Ausländern auch und das wieder zum Laufen bringen. Nur ja, du hast nicht ewig Zeit, oder? Du solltest schon in den ersten 15 Spielen schon, eineinhalb Punkte im Schnitt irgendwie hinbekommen, damit du einigermaßen ruhig arbeiten kannst.
Und eben auch nicht den Anschluss verlierst an die Top 6 oder dann auch die Play-in- beziehungsweise Pre-Playoff-Plätze. Ja. Wird ein spannender Job für Martin Philander, viel spannender, finde ich. Eigentlich seinen Assistant-Coach, Beat Foster, der war vergangenes Jahr noch in seinem x-ten Frühling, ist auch für den ERC Biel im Herbst seiner Karriere dann, glaube ich, 8 Jahre tätig gewesen, davor bei den ZSC Lions und vor allem beim HC Davos, wo er sich einen großen Namen gemacht hat. Mit 41 der Wechsel Volley von der Spielerbank auf die Trainerbank. Was traust du ihm auch so mit diesem unfassbaren Hockey-Erfahrungsschatz, den er akkumuliert hat, da vielleicht auch auf der Trainerbank für Impulse setzen zu können?
Ja, sehr viel. Also zuerst finde ich es speziell, dass jemand direkt auf die Trainerbank von der ersten Mannschaft wechselt. Hankerum, wieso? Ja, wenn dann Beat Foster, weil er erstens immer sehr ruhig ist, sehr abgeklärt, nicht wirklich ein Hitzkopf und er natürlich mit seiner Erfahrung und der Ruhe das auch so wird handhaben. Und das ist natürlich bedeutend einfacher wie einer, der auf dem Feld immer auf 180 lief. Ich nehme jetzt an, ein Rohrer hätte wahrscheinlich Mühe, sofort jetzt den Wechsel, aber das sind andere Geschichten. Und dann ja, wurde das so entschieden und für ihn natürlich toll und super. Er sagt, er liebt es da mit der Mannschaft und mit den Jungs noch zusammen zu sein. Und es ist auch noch ein Unterschied, ob du Assistent bist oder Head Coach. Ich meine, als Assistent bist du meistens noch ein bisschen näher an den Spielern und bist noch mehr der Good Guy. Hingegen der Head Coach muss dann halt schon auch extreme zum Teil Entscheidungen treffen und gewisse Spieler halt nicht aufstellen. Und darum, ich denke, das ist ein guter Mix, den sie sicher da jetzt mal haben. Aber am Schluss kommt und fällt es mit der Qualität der Spieler, bringen sie das aufs Eis. Und das ist etwas, wo aktuell, erhofft, hat sich Biel sicher mal 3-4 Punkte mehr erhofft, bis jetzt.
Und einer, der klein wenig sinnbildlich für den nicht Stolperstart, aber vielleicht den stotternden Offensivmotor beim ERC Biel steht, das ist Fabio Hofer, der hält noch 7 Partien noch bei 0 Punkten, hatte auch vergangenes Jahr nicht ganz so viel Glück mit Verletzungen und dergleichen und trotzdem, weil es dann immer heißt, ja, diese ganzen Schweizer Lizenzen, wir kommen dann später noch beim Importthema dazu, die gehören schon längst abgeschafft und dergleichen. Und da wiederum ist es so, eine Schweizer Lizenz schützt dich ja nicht davor, in der National League zu spielen oder nicht zu spielen. Du musst dich da schon festbeißen und mir imponiert es extrem, wenn man sich den Karriereweg des Fabi Hofer auch ansieht, wie er sich über Österreich in der Schweiz de facto festgespielt hat. 2 Jahre hat er bei André Piotr sein Geld verdient, ist jetzt im 5. Jahr beim EHC Biel. Was traust du ihm? Was traust du vielleicht auch dieser Bieler Mannschaft in dieser Saison zu?
Ich denke schon noch einiges. Also Fabi Hofer hat mich auch immer imponiert, vor allem er ist ja nicht groß. Er ist
1,70.
Ja, das ist krass, oder? Ich meine, der muss es, und er macht es ja auch mit seinem Speed, mit seinem auch Schnelligkeit, auch im Kopf bei Entscheidungen am richtigen Ort stehen. Und dann ist er eben auch, aber das, wenn ich jetzt so mich vorbereitet habe auf diese Sendung, generell die Österreicher, die sind sehr geschaffig, wie man in der Schweiz sagt. Also die wissen, was es braucht, und das ist eindrücklich. Das geht über alle und auch vor allem für Fabio Hofer willensstark. Und darum glaube ich auch, das ist eine Frage von der Zeit, dass es wieder klappt. Vor allem beim Toreschießen. Glück und Pech ist da so nahe, das weiß ich als Torhüter. Und wenn es da mal anhängt, dann kann es dann schon laufen. Dann geht es dann aber schnell in die andere Richtung. Bedeutet aber auch für Biel, das ist immer schon auch eine Stimmungsmannschaft. Wenn es dann läuft es dann aber richtig gut und die spielen schönes Hockey und dann gibt es dann auch ein paar Siege hintereinander. Darum, ja, da ruhig Blut bewahren, Kopf hoch und motiviert weiterarbeiten.
Es ist perfekt, dass du eigentlich direkt auch Steilvorlagen lieferst, eine Stimmungsmannschaft. Ich glaube, der HC André Piotr kann man nicht besser bezeichnen als genau das. Nicht nur was die Fans anbelangt, sondern auch diese ganz spezielle Stimmung in der Leventino. Und was auffällt, ist schlicht und ergreifend die Stabilität bei diesem Verein. Mit Luca Cereda, glaube mittlerweile der längst dienende Head Coach in der Schweizer National League, mit Paolo Duca, ein Sportchef, der ebenso unangefochten wirkt, das von außen arbeiten kann, ist paradoxerweise gerade in der italienischsprachigen Schweiz, wo es ja doch auch den einen oder anderen Heißblüter gibt, genau dort die größte Stabilität vorhanden beim HC André Piotr?
Definitiv, wenn man sieht, wie lange die beiden schon dort arbeiten und eigentlich sehr erfolgreich arbeiten mit ihren Möglichkeiten. Und ich habe ja gegen beide gespielt, die sind jünger als ich. Luca hat mal bei uns in Bern gespielt, also war super, super toller Typ, also wirklich ein Gentleman und genial. Und wenn ich jetzt sehe, wie die zwei da das rocken und das alles zusammenhalten, auch immer wieder, wenn es auch mal schwierige Saisons gibt, ja, immer wieder schaffen, ein Team aufzubauen, das füreinander geht. Und dann auch der Wechsel ins neue Stadion war eine Riesensache und da haben sie wirklich den Geist von der Valascha in die neue Arena mitnehmen können. Und das schätzen die Zuschauer, oder? Die Zuschauer kommen und wollen ein kämpfendes André sehen, das da gegen die quasi dominanteren anderen Teams besteht. Und das schaffen sie immer wieder. Und ich glaube auch, dass es dass ein mit ein Grund ist, diese Stabilität, dass wenn du als Spieler dich entscheidest, nach André zu gehen, du weißt, was dich da erwartet. Du weißt, der Trainer verspricht dir nichts, dass er dann nicht halten kann. Und du kannst ziemlich sicher sein, dieser Trainer und dieser Sportchef sind auch noch in 2 oder 3 Jahren da. Das ist ja nicht in jedem Club der Fall.
Nachdem wir über Fabio Hofer gesprochen haben, kommen wir an seinem guten Freund Dominik Zwerger natürlich nicht vorbei. 2 Jahre durften sie gemeinsam am HC André Piotr wirbeln. Aber diese Verbindung Dominik Zwerger und André Piotr, ist das gesucht und gefunden im Sinne von ein Spieler oder wie viele Spieler gibt es, die einen Verein besser verkörpern, nach innen und nach außen? Und da fällt einem sofort ein, wie Dominik Zwerger dann mal inkognito in die Kurve Südball bei André gegangen ist. Wie viele Verbindungen, so enge Verbindungen zwischen Verein und Spieler gibt es noch, beziehungsweise wie viele passen so gut wie Zwerger und André?
Ja, da gibt es schon noch ein paar, aber nicht so viele. Und wenn du jetzt das so erwähnst, ja, da ist Liebe oder Riesenleidenschaft gegenseitig. Und ich weiß nicht, ob er das in einem anderen Club auch so hätte, aber die Tessiner, die André-Fans, die lieben ihn und er gibt das auch zurück. Und wenn er in Fahrt ist, also dieses Talent, unglaublich. Also ich mag mich da an ein, zwei Äußerungen von Arnaud Del Curto erinnern, sowieso an Luca Cereda. Aber es ist auch so, dass du diesen Spieler, du musst wissen, wie ihn anpacken, wie ihn kitzeln, wie ihn fordern. Und dann auch das Feuer entfachen. Und das klappt dort. Und das ist ja super schön, dass sich dann dieser Spieler nicht durch noch mehr Geld irgendwo hin transferieren lässt, sondern einfach auch sagt, ja, ich bin mit dem hier sehr zufrieden, die schätzen mich und ich bin bereit, da länger mich in andere aufzuhalten. Und da bin ich jetzt auch gespannt, weil viele sagen jetzt ein Anbühl oder jetzt wie auch ein Beat Forster, der lange an einem, die bleiben dann auch beim Club. Ich kann mir jetzt auch noch gut vorstellen, dass ein Zwerger, ich kenne ihn persönlich nicht, aber dass so einer dann auch sehr gut dann später in die Organisation passt. Und da bin ich dann gespannt, aber das kann ja noch Jahre dauern.
Leg gerne die Brücke, nachdem Dominik Zwerger hier schon ein paar Mal bei Winter Day Hockey Clock zu Gast war. Unfassbar cooler, relaxter, kluger Typ. Also ich glaube, es gibt kein positives Adjektiv, das man nicht bei ihm anwenden könnte. Deswegen freut es mich sehr, auch immer wieder zu sehen, dass auch er sich in der Schweiz so lange halten kann und mittlerweile auch diese enge Bindung zum Verein hat. Ein Verein, der auch deswegen spannend ist, und ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich auch ein klein wenig quer gelesen und unter anderem bin ich bei Klaus Zaug gelandet, der tatsächlich 8 Imports am Kaderblatt führt, wo man aber nur 6 gleichzeitig einsetzen darf. Das kann dann natürlich auch zu diversen Unzufriedenheiten führen, wenn sich einer der möglicherweise Häuptlinge dann unter Wert verkauft fühlt oder gerne spielen würde oder sich spielen sehen würde und Cereda und Duka das dann aber anders sehen. Wie viel Unruhe kann so eine Situation in die Vereine reinbringen oder speziell jetzt bei Ambri?
Ja, das ist schon, meistens ist es so, dass du dann Spieler 7, 8, 9 im Laufe der Saison dazu stoßen. Jetzt im Fall von Ambri haben sie noch die Spezialfall Kubalik, der ja eventuell dann noch in die NHL abwandern könnte, wenn er einen guten Start hat oder ein Angebot hat. Nichtsdestotrotz, ja, es sind immer 2 auf der Ersatzbank, die nicht spielen können. Bedeutet auch, je nachdem, gibt es immer eine andere Linienzusammenstellung. Und wenn du mal eine gefunden hast als Coach, würdest du ja gerne 3, 4 Mal mit denen spielen. Andersherum gibt es auch immer wieder Verletzungen und Wechsel, die sowieso vorgenommen werden müssen. Aber es ist sicher enorm wichtig, wie der Coach das mit der Kommunikation macht und intern das Kommunizieren mit den Spielern selber, aber auch gegenüber dem Team jeweils und schauen, dass alle irgendwie in die Gänge kommen. Am Anfang sicher ein bisschen durchwechseln und dann wird es sich ergeben. Aber wenn dann 2 ausfallen, ja, dann ist klar, wer dann spielt, oder? Aber das willst du ja nicht, aber Ambri hat einfach, ich weiß nicht, ob das vorletztes Jahr war, auch wenn du natürlich Pech hast mit den Verletzungen, dann fehlen die 1, 2 Ausländer, die nicht spielen können, da hast du nur 4 und das ist dann für die Schlagkraft der Mannschaft halt schon erheblich.
Bin sehr gespannt, wo es für den AC Ambri Piotta hingehen wird. Spannend wird es auch sein, wo es letztlich in der Flughafenstadt passieren wird, beim EHC Kloten. Der war eigentlich immer ein Österreicher Hub. Letztes Jahr waren sogar 2 dort mit Patrick Obrist und David Reinbacher. Für Erstgenannten ist, glaube ich, immer noch die Vereinssuche gerade täglich Brot. Letzterer hat sich im Camp der Montreal Canadiens bei einem Preseason-Spiel schwer verletzt und wird mal mindestens 6 Monate pausieren müssen, was natürlich ein herber Rückschlag für David Reinbacher ist und wo man natürlich auch hoffen, dass er sehr bald wieder auf die Beine kommt und auch seinem Potenzial als Top-5-Draft-Pick endlich gerecht werden kann. Aber es gibt einen weiteren Österreicher in dieser Saison in den Reihen des ERC Kloten, das ist Bernd Wolf. Wir kommen dann auch gleich noch ein klein wenig zu ihm. Aber was mich erst einmal interessieren würde, ist, ob die Fahrwasser in Kloten am Zürichsee, der nicht weit entfernt ist, dann etwas ruhiger geworden sind. Gerade letztes Jahr ist Jerry Fleming, mittlerweile Head Coach in Wien, begonnen hat, dass dann Stefan Meyer übernehmen musste. Ich glaube, Larry Mitchell hat dann auch noch mitgewirkt. Also es war ganz viel los in Kloten. Ist das jetzt ein klein wenig ruhiger geworden?
Also die Resultate, die sie bis jetzt erreicht haben, sind ja beachtlich und das ist klar, das gibt Ruhe. Wie lange das anhält, wie lange dieser Lauf vonstatten geht, bin ich selber auch gespannt. Aber es ist sicher so, dass Kloten jetzt zu der den Mannschaften gehören, die vom Potenzial her von allen Experten immer wieder eher unten angegliedert werden in der Tabelle. Bedeutet, die müssen wie vom Gegner ein bisschen weit unterschätzt werden oder total überperformen, um wirklich zu punkten. Und das haben sie jetzt geschafft. Und das ist natürlich schon mal sehr viel, wenn du so einen guten Start hast, beruhigt das auch das ganze Umfeld. Und es ist schon so, dass früher Kloten 92 bis 96 sind die viermal Meister geworden. Also das ist irgendwo in den Köpfen der Zuschauer, die das miterlebt haben, noch im Kopf haben. Das ist halt da und dennoch sind die Realitäten eine andere. Und das ist schon in dieser Liga enorm schwierig mit dem Budget, wo du sicher im unteren Drittel bist, da dann mitzuheben oder vorne zu sein. Darum ist es eine schöne Momentaufnahme für meinen ehemaligen Club da zu stehen und hat auch Faktoren, die ja wie ein Altonen, wo super performt, die Tore macht, dann ein Ludovic Weber, wo ins Tor zurückkommt und den ausländischen Torhüter ersetzt, von Amerika gekommen ist, unglaublich stark spielt und es einfach gerade aufgeht und das wird sicher spannend zu verfolgen, wie es da weitergeht. Ja.
Aktuell und wie gesagt vor einem Wochenende voller National League Action teilt man sich mit dem ZSC die Tabellenspitze, beide nach 7 Spielen mit 14 Punkten. Und der EHC Kloten ist auch ein Verein mit einem ikonischen Captain. Der ist in der Abwehr, das ist Steve Kellenberger, genau dort, wo auch Bernd Wolf werkt. Und wenn man sich das Kaderblatt danach ansieht, und das ist in der Schweiz ohnehin übervoll, ja, dieser Konkurrenzkampf, nimm uns da mal mit, beziehungsweise ich versuche es auch für vielleicht Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so einzuordnen in Österreich. Wenn du, gerade wenn du vielleicht rechtschießender Verteidiger bist, dann kannst du noch so ein Blinder sein, dann wirst du schon irgendwo aufs Kaderblatt kommen. Nein, das ist fies ausgedrückt. Aber in Österreich hast du im Regelfall 7 Verteidiger in einer Mannschaft, wovon dann diese 7 auch spielen. Es gibt ganz wenig Raum, auch da was zu verändern, auch weil die Farmteams immer weniger werden. Und wenn man jetzt einfach nur beim EHC Kloten sich das zum Beispiel zu Gemüte führt, da sind satte 9 Verteidiger. Wie brutal sind diese Konkurrenzkämpfe innerhalb der Mannschaften?
Ja, natürlich schon extrem. Hanke, wenn du einen Namen hast, dann schützt es sich ein bisschen oder hast du schon mal eine bessere Ausgangslage. Aber am Schluss kommt es drauf an und das sollte der Coach ja immer machen, nur nach Leistung. Und wenn jemand dann wirklich gut spielt, das immer wieder bestätigt, dann kann seine Rolle auch oder seine Eiszeit mehr werden. Eine bessere Rolle vielleicht mal noch im Powerplay. Aber generell sollte schon die Mannschaft so aufgestellt sein und eigentlich zusammengestellt, dass man weiß, ja, wer ist eher fürs Powerplay zuständig, offensiv. Welche sind die Shooter, wie du sagst, 2 Links-, 2 Rechtshänder, dass es da schon mal passt in der Aufstellung. Und dann ist es nachher wichtig, dass die sich gut ergänzen. Und ich sehe jetzt auch einen Bernd Wolf 4 Jahre in Lugano. Ich glaube, ohne jetzt da groß, der will einen Schritt mehr machen. Der will mehr Verantwortung, der will mehr Eiszeit. Und das ist in Lugano schwierig, da an gewissen Namen dann vorbeizukommen, da die auch immer wieder neue dazunehmen. Und da hat er jetzt in Kloten sicher ein offenes Feld, wo er sich mit tollen Leistungen sich das verdienen kann und in den nächsten Jahren performen und dann mal schauen, wo sein Weg dann vielleicht noch weitergeht. Ja.
Wir wechseln von der Deutschschweiz in die französischsprachige Schweiz zum Lausanne Aschsee, dem letztjährigen Finalisten, der den großen Z in Spiel 7 gezwungen hat. Da hat sich einiges verändert. Größte Personalie natürlich das Connor Hughes, der fast Meister-Goalie zurück in die NHL gegangen ist, beziehungsweise jetzt erst einmal in die American Hockey League, in die Organisation der Montreal Canadiens. Und man könnte fast schon meinen, nachdem es ja diesen Final-Blues auch des Öfteren gibt, dass der Verlierer einer Finalissima, auch eines Finals, sich dann auch schwer tut, in der nächsten Saison in Tritt zu kommen. Das ist beim Lausanne Aschsee bisher ausgeblieben, was die Ergebnisse anbelangt. Tabellarisch ist man dort, wo man sich selber auch sieht, nämlich in den Top 6, kann sich nach einer Woche dann auch schon wieder verändern. Aber was vor allem heraussticht, das Verletzungspech, das einmal mehr den Lausanne Aschsee verfolgt. Lawrence Pilot verletzt, Michael Raffl hat sich in der ersten Saisonpartie verletzt, wird 4 bis 6 Wochen ausfallen. Und da sind wir dann auch schon bei dieser Thematik, wenn sich dann zwei Impact-Player und auch Import-Spieler verletzen, dann wird das mit der Personaldecke schon relativ dünn. Was bedeutet das aktuell für den Lausanne Aschsee, mit diesen Ausfällen, auch mit diesem Abgang von Connor Hughes umgehen zu müssen?
Ja, das ist sicher extrem schwierig und nicht einfach. Hankerum, die haben immer noch ein so gutes Kader. Ich sage, jetzt gehen wir nur mal von der Mannschaft vorne aus, ohne die Torhüter einzuklammern. Und wenn ich da die Ausländer sehe, Topspieler, da hat es noch einen Damian Riad, Roche, Dean Bosson, ein Andrea Glauser, Jason Fuchs. Das sind Topspieler, Ken Jäger. Also da ist noch genug da. Jetzt gilt es einfach. Ja, gewisse Spieler müssen die Lücke füllen, die Pilot und der Raffl jetzt nicht innehaben können. Und das ist schon, ich glaube, eine Qualität von Lausanne, dass sie endlich mal Ruhe haben, auch in der ganzen im ganzen Club seit 1,5, 2 Jahren. Und das zeichnet sich aus. Auch der Coach, der zeigt kaum Regung an der Bande, ist total cool. Und ich glaube, die werden das ja wieder eine Rolle spielen. Und wenn dann die Spieler, die jetzt verletzt sind, zurückkommen, dann wird das noch eine stärkere Mannschaft sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe um Lausanne keine Angst. Ich glaube auch, die müssen jetzt wie einen Steigerungslauf machen. Die müssen schauen, dass sie da wieder auf Playoff wieder dabei sind, dass da wieder alles stimmt, dass da alle an Bord sind und dass sie da wirklich dann auch wieder performen können. Zu den Goalies, klar. Connor Hughes zu ersetzen, boah. Der war wirklich unglaublich stark, hat da ja mirakulös immer wieder gehalten und die Mannschaft im Spiel behalten. Aber da hatten wir schon den Kevin Pasch, war letztes Jahr schon viel im Einsatz, hat unglaublich gute Spiele gemacht. Und auch jetzt zum Saisonstart war nicht immer ganz stilsicher, aber er hat seine Punkte gemacht, hat seine Statistiken. Vor allem gewinnt er mit jedem Spiel mehr als Nummer 1 Torhüter, auch an Erfahrung und Vertrauen wieder gegenüber den Mitspielern und den Coaches. Und ich finde es toll, dass ein Club wie Lausanne jetzt auf die zwei jungen Schweizer setzt. Ich hoffe, dass das funktioniert auch gut. Ja.
Noch dazu mit Kevin Pasch, ein gebürtiger Lausanner, was natürlich schon extrem Kohle ist, dann auch vor heimischer Kulisse zaubern zu können. Das sind eigentlich drei Goalies in der Organisation drin, mit Kevin Pasch, mit Thibaut Faton, mit Antoine Keller. Und was heraussticht, die sind in dieser Reihenfolge 22, 21, 19. Ein unfassbar junger Goalie-Raum, nenne ich es jetzt mal. Ist das ein Risiko, dass der Lausanne Aschsee da eingeht, oder glaubst du, ist Alter auch im Hockey nur eine Zahl?
Es ist einfach total unüblich, so wie du es jetzt erwähnt hast. Das gibt es sonst fast nirgends. Jeder will irgendwo einen gestandenen ersten Torhüter oder einen ausländischen. Aber ich glaube, das spielt auch die Rolle. Ich glaube, Cristobal Hühe, der Torhüter-Coach, früher auch ehemaliger Top-Goalie, sicher seine Handschrift. Wenn der da das Torhüterwesen in Lausanne aufbaut und weitermacht und dann sagt, ja, hey, die haben die Qualität, gebt ihnen das Vertrauen. Und das war bei meiner Karriere gleich. Ich war mit 21, hatte ich schon 1, 2 Saisons in der höchsten Spielklasse, 2, 3 Saisons, zweithöchsten Spielklasse. Aber bis du mal das Vertrauen bekommst, die Chance, erster Torhüter zu sein, logisch musst du dann liefern, aber das ist schon, es braucht schon enorm viel Mut auch von Seiten der Organisation, zum sagen, ja, obwohl wir extreme Ambitionen haben, wir sind bereit, auf einen jungen Torhüter zu setzen. Es kann 1, 2, 3 Jahre gehen. Aber spätestens ab dann, der mal, sag jetzt, Playoff-Final gespielt hat oder der Meister wird, gibt es diese Fragen nicht mehr, egal wie alt er ist. Und es hat immer wieder junge Torhüter gegeben, die wirklich überperformen und sehr stark sind und das auch verdienen. Und die gesehen gehen dann meistens nachher weiter und probieren es drüben in der NHL.
Ich glaube, es wird uns weniger an dieser Stelle überraschen, wenn ich mich als großer Fan von Michael Raffl deklariere, der etwas geschafft hat, dass nur die allerwenigsten Österreicher dann auch erreicht haben, nämlich als Österreicher ohne Schweizer Lizenz tatsächlich als echter Import in der Schweiz aufzulaufen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Oliver Setzinger nicht sogar einer der ersten war. Thomas Pöck hatte, glaube auch das Ausländer-Tag dran. Es war Peter Schneider vor ein paar Jahren und jetzt eben Michael Raffl ist das. Für einen österreichischen Eishockeyspieler die höchste Adelung als Ausländer, als echter Ausländer in der Schweiz zu zählen?
Ja, was heißt jetzt Adelung? Oder ich möchte gar nicht die Nationalität, denn was ich einfach sagen kann, das, was ich letztes Jahr gesehen habe, ist einfach ein Franchise-Player. Egal in welcher Nation. Und das ist, und wenn der ein Österreicher ist, ja. Aber der war so stark. Der hat alles. Hart gespielt, der ging unter die Haut, machte Tore, die entscheidenden Sachen. Vor allem, ja, gibt er der Mannschaft Mumm. Stolz und das hat er ausgestrahlt und am Schluss, er war der, alle haben auf ihn geschaut. Und das ist natürlich schon, wenn ein Kompliment, ich glaube, das, wie du jetzt erwähnt hast, das ist es und das, ja, wir hoffen einfach, dass er gesund bleibt, aber das natürlich auch mit dieser Spielweise, ist es halt, ja, kann es schneller mal gehen, dass du mal ausfällst, aber die kommen auch immer wieder zurück und auch wichtig in der Kabine und das ist sicher ein absoluter Leader, ja.
Den spannendsten Verein haben wir uns natürlich zum Ende aufgehoben, über den ich noch mit dir reden möchte, bevor es noch zwei Themen gibt, bei denen du noch deine Expertisen abgeben musst. Ich weiß eh, dass ich da schon viel zu viel deiner Zeit gestohlen habe. Der große Schlittschuhclub Bern, das ist so ein klein wenig das Gegengewicht lange Zeit gewesen zum großen ZSC. Legendäre Playoff-Duelle, die sich die beiden auch geliefert haben, viele auch mit dir. Wie sehr blutet die Berner Seele, dass man im Konzert der ganz Großen seit ein paar Jahren nicht mehr mitspielt, dass die letzte gewonnene Playoff-Serie tatsächlich aus dem Meisterjahr 18-19 datiert?
Ja, das ist schon brutal. Als Zuschauer, es ging dann, als ich aufgehört habe, unglaublich gut weiter. Mein Nachfolger Leonardo Giannoni, tollen Job gemacht. Auch die Mannschaft war immer noch super. Und dann kam irgendwie nichts richtig nach. Was natürlich für Bern brutal war, war danach die Corona-Zeit. Der Club ist nicht so aufgestellt wie andere Clubs, dass ja, da Milliardäre hinterdran sind und je nachdem Löcher stoppen können. Und bedeutet, der Club hat mit Restaurants und allem, da war einfach auf einmal das Budget wurde zurückgefahren. Und das ist klar, dann verlierst du Qualität im Einkauf von neuen Spielern. Das ist das eine, was man aber sicher sagen muss, man hat auch nicht mehr alles richtig gemacht. Also gewisse Entscheidungen in Personalien, ja, sei es jetzt Coach oder auch andere Positionen im Club, wurden falsch definiert und das ist halt wie überall, auch in der Wirtschaft. Ich meine, die Firma muss gut aufgestellt sein und wenn du einen guten Chef hast, der das Ganze sieht, der auch die Wertschätzung weitergibt und, dann hast du auch die höchstmöglichsten Chancen für einen Erfolg. Und dann kommen die Spieler oder die Mitarbeiter. Und darum, das muss einfach von oben bis unten stimmen. Und das hat es eine Zeit lang nicht mehr in Bern. Dies hat auch bedeutet, dass die neuen Spieler, auch wenn du vielleicht das gleiche Geld zahlst, ja, da gehst du nicht auf Bern, weil zum SCB, weil du einfach siehst, hey, die anderen Clubs machen einiges besser. Oder haben vielleicht eine bessere Infrastruktur und. Du weißt, woran du bist. Und wenn du natürlich zwei, drei Coaches pro Saison feuerst und wechselst, ja, die Stabilität ist, und was soll ich dorthin? Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Hanke Rom in einem anderen Club oder in vielen anderen, ja mal, die haben eine Strategie. Unser Spiel ist kanadisch geprägt oder skandinavisch geprägt. Wir haben einen Plan, oder? Und jetzt, seit jetzt zweieinhalb Jahren, sehe ich starke, bessere Tendenzen wieder. Aber das braucht Zeit. Etwas aufzubauen braucht einfach enorm viel Zeit. Etwas kaputt zu machen geht meistens sehr schnell.
Gibt ein paar Österreich-Bezüge auch zum SCB und da möchte ich dann auch gleich dazu kommen, natürlich vor allem in Person von Benjamin Baumgartner. Ich kann mich noch gut an die Ära Kari Jalonen erinnern, als man die Spiele öfter als nicht gewonnen hat, aber eben nur knapp und jetzt nicht mit spektakulärem Offensiv. Also okay, da sind dann natürlich im erfolgsverwöhnten Bern auch die Stimmen dahergekommen, wir wollen endlich wieder attraktives Hockey sehen. Und dann gab es diesen Paukenschlag, dass Leonardo Giannoni einen 5-Jahres-Vertrag bei Zug unterschrieben hatte. Was war die größere Ursünde, hört sich jetzt so biblisch pathetisch an, aber was war vielleicht der größere Sündenfall. Kari Jalonen aus Bern raus, nicht rauszuekeln, aber letztlich rauszuwerfen, weil er nicht spektakulär genug spielen lässt, oder Leonardo Gianoli ziehen zu lassen?
Je zu einem Thema, ich meine, Gianoni hatte die Qual der Wahl, der konnte sich entscheiden. Bern hat sich gestreckt, wie es nur ging. Aber am Schluss waren das die anderen Faktoren und vielleicht auch kleine Faktoren. Ich mag mich erinnern, ich durfte immer meine Goalie-Coach selber bestimmen in Bern, meine wichtigste Person. Und das sind halt am Schluss Faktoren, die halt doch auch zählen. Ich war sehr nahe mit Leonardo Gianoni, der hat meinen Sohn noch im Fußball trainiert, in der Zeit, als er in Bern im Tor stand, mit seinem Sohn. Also wir waren nahe und am Schluss war es seine Entscheidung zu sagen, hey, ich gehe mehr zurück, dort, wo ich herkomme. Ich sehe in Zug auch die Zukunft. Und das sind halt immer so die Sachen, die er vielleicht schon ein bisschen vorausgesehen hat, was mit Bern passiert. Logisch wäre es vielleicht weniger extrem geworden, wenn er geblieben wäre. Aber so sind halt dann die Entscheidungen. Und das Gleiche beim Coach. Ich meine, ich glaube, logisch war das nicht immer das spektakulärste Spiel. Das ist so. Aber am Schluss zählt Punkte und dann hast du Ruhe. Und wenn das mal stimmt, gibt es auch mal Abende, wo du spektakulärer spielst. Aber ja, die Zuschauer wollen auch Spektakel sehen. Aber wenn du am Schluss immer spektakulär 7-5 verlierst, ja, ist auch niemand mehr happy, oder? Wenn du dann nicht mal die Playoffs oder Play-In spielen kannst. Darum, ich glaube, Jalonen hat immer noch am Schluss einiges mehr aus der Mannschaft rausbekommen, als die anderen Coaches dann nachher auch probiert haben. Und das einfach war enorm schwierig dann. Auch, wie ich schon vorher erwähnt habe, der Zyklus war da auch ein bisschen, spielte auch. Da war langsam Zeit für einen Wechsel, auch bei den arrivierten Stammspielern. Und das ist jetzt auch wieder der Fall, dass man da wieder etwas aufbaut mit den Jungen, aber auch jetzt mit Benjamin Baumgartner, der eine unglaublich tolle Rolle und vor allem letzte Saison und diese Saison spielt. Und das ist natürlich, das ist schon die Zukunft, um diese Spieler neue Mannschaft zu kreieren und aufzubauen.
Also wenn man sich den SCB von vor 5 Jahren ansieht, eben beim letzten Meisterjahr, und wenn man sich den SCB jetzt auch dieser 24-25 Saison zu Gemüte führt, da hat nur mehr wenig vom aktuellen Kader was mit dem damaligen zu tun. Also dieser Wechsel ist tatsächlich vollzogen worden und da spielt eben auch Benjamin Baumgartner eine sehr große Rolle. Das ist der drittbeste Scorer aktuell beim SCB in dieser Saison, hat einen fantastischen Start in die Saison gehabt mit 6 Punkten aus den ersten 7 Partien. Fühlt sich dem Vernehmen auch in Bern richtig wohl. Er war damals in diesen Diensten von Lausanne an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock zu Gast. Und das, wenn man so ein klein wenig zwischen die Zeilen gehört hat, hat man schon rausfinden können, dass es schlicht und ergreifend schwierig ist, weil die französischsprachige Schweiz auch anders ist. Und das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern braucht halt einfach vielleicht für den einen oder anderen länger, um sich dort einzugewöhnen. Beim SCB blüht er aber voll auf und das sieht man dann auch in der Produktion. Und der spielt ja schon lange in der Schweiz, in Davos ausgebildet und jetzt beim SCB sich festgebissen, in einer Schlüsselrolle gekämpft. Wie hast du auch seine Entwicklung verfolgt?
Ja, definitiv. Also sein Weg ist sensationell. Jetzt auch in dieser Saison hat er ja 4-5 Spiele mit Gervais und Lehmann gespielt. Das hat super funktioniert. Jetzt letzten 2 Spiele mit Gervais und Schild, einem jüngeren Spieler noch. Auch das funktioniert, bedeutet, er ist ein Center, der die anderen auch besser macht, der die Linien führen kann, der das Spiel sieht. Und das ist schon sehr eindrücklich. Und wenn ich auch mit der langen Karriere weiß, wie schwierig es auch in Bern ist, wenn immer etwas verlangt wird. Und er ist jetzt in so einer Phase, dass er zeigen muss, immer wieder bestätigen, hey, auf mich kannst du setzen. Du kannst mich da reinwerfen, kannst auch mal die Linien durchschütteln, aber ich muss schauen, dass meine Linie performt, dass ich die Energie aufs Eis bringe und zeige, hey, ich bin da und auf mich kann man bauen. Und das ist schon, ist eindrücklich bei ihm. Und ja, diesen Weg verfolge ich gerne und schaue gerne zu.
Jetzt war es mir nie vergönnt, auch nur annähernd das Talent zu haben, im Eishockey irgendwas zu reißen. Aber ich glaube, wenn ich mal in der Linie spielen möchte, dann in einer mit Tristan Gervais. Das ist eine Kampfsau. Vor dem Herrn, du hast ihn selber noch erlebt in deinen SCB-Mannschaften. Was ist das für ein Typ?
Ja, das ist auch so ein Tutti-Guy, oder? Der kennt nichts, der geht immer voll. in allem, was man macht. Das ist ja nicht nur auf dem Eis oder im Training, sondern überall, wo man ist, wenn man weg ist. Und das ist immer extrem lässig. Und ja, wir haben viel erlebt und das war auch noch, als er ganz jung war, oder? Sehr ungezügelt. Oder zum Teil auch immer grenzwertig, auch bei den Checks angesetzt. Das sieht man jetzt schon weniger. Also er ist reifer geworden und ja, vor allem, er hat absolut das Herz an der richtigen Stelle und das, solche Spieler sind enorm wichtig. Generell, jetzt haben ja viele auch über Teamzusammenstellung gesprochen und so ein Charakter in der Mannschaft, dass die zusammenpassen, das ist enorm wichtig und logisch, Qualität auf dem Eis ist wichtig, aber für mich fast noch wichtiger ist, ja, was sind das für Typen? Und das ist am Schluss, ja, so eine Kerntruppe zusammenzubringen, die zusammen am gleichen Strick reißen und ziehen und dann alle ans Boot holen, ohne dass der Coach immer wieder so einschreiten muss. Ich glaube, das ist der große Schlüssel für Siegerteams, ja.
Der größte Schlüssel für Siegerteams, das sind, egal wie man es dreht und wendet, die Goalies. Und da hatte die Schweiz im Englischen, würde man sagen, ein Embarrassment of Riches. Man kann da aus dem absolut Vollen schöpfen. Es gibt keine Handvoll Import-Goalies in der Schweizer National League. Es gibt mit der Swiss League einen hervorragenden Unterbau. Es gibt Goalies, die auch in Nordamerika unterwegs sind. Es ist so viel gutes Material da. Und wenn man den Blick nach Österreich wendet, es gibt eine einzige Mannschaft, der achte in der WTL Eishockey League, der ein rein österreichisches Goalie-Tandem hat. Und das ist auch nur darauf zurückzuführen, dass es dort eine Einbürgerung gab. Alle anderen Mannschaften haben den Einserposten an einen Import-Player vergeben. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Nationalteam aus. Und dankenswerterweise führt ein Schweizer, nämlich Roger Bader, seit vielen Jahren erfolgreich das ÖHV-Nationalteam. Aber das ist natürlich ein Missstand, der auch ihm nicht verborgen geblieben ist. Und deswegen lass mal einen Schweizer Ex-Goalie und Auskenner fragen, warum die Schweiz in puncto Goalies wahrscheinlich nach Schweden und Finnland oder mit Schweden und Finnland die Einser-Nation ist in dieser Hinsicht. Was macht die Schweiz besser, anders, dass es so viele gute Torhüter gibt?
Ich kann dir so auch nicht sagen. Ich weiß einfach, bei mir war es so, dass mein Juniorencoach selber früher Torhüter war. Das heißt, wir hatten jeden Tag oder jedem Training gab es noch Torhüterübungen und spezielle oder Meetings oder Austausch darüber. Und wenn ich jetzt sehe, da wird auch einiges gemacht oder ist auch früher schon gemacht worden. Auf der anderen Seite, das tönt jetzt extrem positiv, aber ich sehe auch, hat es immer auch die Ausnahmen gegeben, die wirklich unglaublich waren. Es war ein Ebischer, ein Gerber, Hiller, jetzt ein Akira Schmid, die wirklich sensationell waren in der Liga und dann aber auch den Weg in der NHL sehr gut bestritten haben und eine tolle Karriere hatten. Aber auch sehr viele Schweizer Torhüter mit Lars Weibel, jetzt Genoni und unzählige, die, wie ich vorher erwähnt habe, einfach auch das Glück hatten, dass die Clubs sagten, ja mal, wir bauen auf dich. Was ich jetzt aber auch sehe, ist, dass obwohl die Ausländer, man könnte ja jeder jetzt einen Ausländer nehmen und man hat fünf, die draußen spielen. Und dennoch merkt man langsam, ja, wenn der Schweizer gut bis sehr gut spielt, der ausländische Torhüter muss einfach sehr, sehr stark sein. Und diesen zu finden, also das ist schon schwierig. Man hat sehr gute, zweifelsfrei, aber es muss dann schon ein Riesenunterschied sein zum guten Schweizer Torhüter. Und vielfach ist dieser Unterschied nicht mehr riesig. Und das hat schon mit jetzt auch dem Challenge zu tun, die Schweizer, ja, die müssen jetzt, man ist nicht mehr so geschützt, wie ich es vielleicht mal war, aber dann zumal, als ich in die Liga gekommen bin, gab es 10 Teams und ich glaube, es waren 5 ausländische Torhüter nach mir. 4 oder 5 und da gab es immer nur der Nummer 1 Torhüter, der gespielt hat. Was jetzt natürlich cool ist bei 52 Spielen und ein bisschen Champions League, was auch immer alles noch dazu kommt. Viele setzen halt wirklich, du hast deine Nummer 1 A, ja, aber der spielt auch nicht immer alles, weil es am Schluss, der muss auch fit sein für die Playoffs, bedeutet 1 B spielt auch circa maximal ein Drittel der Spiele, im Normalfall, so geplant. Und du brauchst jetzt einfach 2 Torhüter, die liefern können und aus diesem Grund, ja, gibt es 28 Positionen und so ist es jetzt aufgestellt, aber ja, und ich finde, man darf es nicht, weißt du, wie ja, die Schützen oder jetzt die österreichischen Torhüter, ja, es dürfen keine Ausländer mehr kommen. Nein, irgendwie muss das Niveau dort besser werden. Aber ich habe sonst nicht einen Tipp parat. Ich hatte mal in einem Goalie-Camp in, was war das, bei François Allaire. Das war der Patrick Roy mit dem Butterfly-Stil erfunden hat und portiert hat und auch die Ikone, und das war ein Verbier. Die haben da immer im Sommer 2 Wochen Camps gehabt, die Top-Goalie Schweiz, und da kommen auch von allen Ländern kamen die Torhüter, und auch ein Österreich, weißt, Kirschbaumer oder so, ich weiß nicht
Markus
mehr.
Markus Kirschbaumer und Gerd Prohaska.
So, super Typ, lässig, und ja, die haben ja auch da mittrainiert und haben gesehen, wie es Niveau ist und. Aber am Schluss stellst und fällst, bekommst du das Vertrauen, wenn du die Chance hast, performst du, kannst du die Mannschaft tragen und helfen. Ja, das ist der Schlüssel, und was jetzt, wieso das bei euch jetzt so ist. Aber auch die Schweizer müssen immer wieder kämpfen und schauen, dass sie Leistung bringen, und egal welche Nationalität, ja.
Du hast aber durch die Blume natürlich auch schon durchklingen lassen. Die große Veränderung oder größte Veränderung in den letzten Jahren im Schweizer Eishockey war, dass das Importkontingent angehoben worden ist. Jahrelang durften nur 4 Ausländer in der Schweiz, also 4 Nicht-Schweizer ohne Schweizer Lizenz spielen. Mittlerweile sind das 6. Und da gab es einen großen Aufschrei. Die nehmen unseren Schweizern die Plätze weg. Es wirkt sich auf das Nationalteam aus, auf das generelle Niveau, wenn es vielleicht dann auf einmal zweitklassige oder nicht mehr ganz so starke Importspieler sind. Gibt es tatsächlich spürbare Auswirkungen dieser Veränderung am Importmarkt, oder ist es bisher noch ausgeblieben?
Ist, glaube ich, noch zu früh. Was ich sicher sagen kann, wie schon erwähnt, die Qualität ist gestiegen, generell von den Teams. Die Schweizer müssen sich auch um die Eiszeit, um vor allem die gute Eiszeit in der Karnstein, 6-5 oder wenn es wirklich zählt, die letzten 2 Minuten auf dem Feld stehen. Und da duellieren sie sich natürlich mit sehr guten Ausländern. Und wenn sie aber die Challenge annehmen und dann eben auch, wie jetzt, Raffel ist natürlich jetzt ein Ausländer aus unserer Sicht, aber wenn das ein Schweizer ist, der so dominant ist, ja, wie jetzt ein Anbühl über lange Zeit, ja, der ist zum Teil besser als die Ausländer und hat seine Rolle. Das ist das Ziel, dass du das hinbringst, dass wir aber jetzt auch bei 6 Ausländern halt auch nicht 6 Scorer gesucht werden, sondern wirklich auch mal ein Defensivverteidiger oder ein Defensivcenter oder ein Spieler, der genau für eine gewisse Rolle geholt wird. Und das ist sicher spannend und wertet eigentlich die Liga auf. Die Frage ist da wirklich, wenn sich das ändert, wenn nicht mehr so tolle Spieler kommen. Und das Ganze ging ja davon aus, man wollte eigentlich die Löhne der Spieler ein bisschen herunterbringen. Das hat nicht funktioniert, das weiß ich aus besten Quellen. Und das ist jetzt schon schwierig. Handherum kann man sagen, wir haben nur 6 Ausländer, weil wir 14 Teams haben. Wenn wir jetzt 13 Teams hätten, wären es wieder 5, und bei 12 Teams wären es 4. Das Ding ist nur, die Liga wird sich nicht verändern. Es ist unmöglich, dass du eine Mehrheit bekommst in diesem Gremium, dass sie dazu stimmen, wir spielen nächstes Jahr mit 13 oder 12 Teams. Das ist jetzt so, und das kannst du nicht mehr ändern, aus meiner Sicht.
Und nach diesen über 70 Minuten weiß ich, warum es so hartnäckig war, dich hierher einzuladen. Man hat dich hier hören können, man kann dich beim MySport sehen, man kann dich als Treuhänder dann auch verpflichten. Ein Tausendsasser, der mit Expertisen geglänzt hat wie wenige andere. Freue mich extrem, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, über die National League zu sprechen, und hoffe, dass es definitiv nicht das letzte Mal war, dass wir miteinander plaudern durften.
Super, hey, danke dir vielmals, war richtig lässig, und es war ein Effort, mich da vorzubereiten. Jetzt, wenn es während der Saison war, wäre es einfacher gewesen, aber jetzt bin ich so richtig in Laune, und heute ist Freitag, heute ist Bern-Fribourg, ich werde mir mit Freude heute das Spiel anschauen gehen, und wenn es ausgestrahlt wird, wissen wir mehr, die Teams haben dann 3 Spiele mehr drauf. Danke vielmals und viel Erfolg, ja, cool.
Win today, Hockey.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.